Also dass wir schon in der Planungsphase uns im Grunde auch Gedanken darüber machen, was passiert mit diesem Gebäude natürlich während der Nutzung, aber was passiert auch mit diesem Gebäude, wenn es irgendwann vielleicht seine Lebensdauer erreicht hat und wieder rückgebaut werden muss. Je länger wir diesen Bestand nutzen, desto grüner wird er eigentlich ja. Das heißt, das Material, was da drin steckt, das ist ja schon verbaut. Und ich meine, das ist ja auch keine neue Erkenntnis, dass wir halt Gebäude möglichst lange nutzen sollten. Beim Neubau ist es eigentlich nicht so schwierig, alles richtig zu machen. Also ich sehe die Herausforderung eher dahin, dass wir wirklich die alten Gebäude schätzen und auf den aktuellen Stand bringen.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Willkommen zu dieser Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon Michael Diewe. Heute geht es um das Thema Green Building. Wie können Gebäude unter dem Leitgedanken der Nachhaltigkeit geplant und bewirtschaftet werden, damit sie grün sind, und zwar im Großen und Ganzen? Diese Frage beschäftigt alle, die bauen und planen, und heute uns auch im Podcast. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Frauke Gerda-Rohkamp, Professorin für Green Building an der Fachhochschule Kiel. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
Frau Gerda-Rohkamp, Sie sind Professorin hier in Kiel, Thema Green Building. Sie sind am Institut für Bauwesen. Was umfasst dieses Thema alles?
Also im Thema Green Building, das ist bei uns eine Schwerpunktrichtung im Bereich Bauingenieurwesen, beschäftigen wir uns neben den ganzen konstruktiven Details vor allem eben mit bauphysikalischen Fragestellungen und dann dem Thema Gebäudetechnik, aber auch der gesamten Lebenszyklusanalyse von Gebäuden. Mhm. Also, dass wir wirklich ein umfassendes Bild auch von den Zusammenhängen im Gebäude haben und wissen, wie die verschiedenen Elemente sich gegenseitig beeinflussen.
Nun sind wir heute hier in Kiel an der Fachhochschule. Erklären Sie mal Ihren Campus. Wie groß ist der? Und ich glaube, es gibt den noch gar nicht so lange, dieses Institut für Bauwesen.
Ja, richtig. Die Fachhochschule Kiel gibt es durchaus schon sehr lange. Und wir haben verschiedene Fachbereiche hier. Das heißt, hier an der Fachhochschule haben wir den Fachbereich Soziales, den Fachbereich Wirtschaft, Maschinenbau, Elektrotechnik, den Fachbereich Medien. Und recht ungewöhnlich, das Institut für Bauwesen ist hier bei dem Fachbereich Medien angesiedelt. Das kommt daher, dass das Institut 2018 komplett wieder neu gegründet wurde und da natürlich noch sehr, sehr klein war und an irgendeinen Fachbereich halt angegliedert werden musste. Und der Fachbereich Medien hat das eben übernommen und das auch sehr tatkräftig umgesetzt. Und mittlerweile ist das aber auch ein ganz interessanter Synergieeffekt, da ja auch die Themen Visualisierung im Bereich Bauwesen immer mehr zunehmen, haben wir halt eben durch diese Verbindung zu den Medien manchmal ganz spannende Verbindungen auch zwischen den beiden verschiedenen Themengebieten.
Und diesen Fachbereich, den gab es ganz lange nicht oder den gab es immer hier nicht?
Doch, den gab es. Den gab es sogar relativ lange. Gab es einen Standort in Eckernförde, an dem das komplette Bauwesen angesiedelt war mit Architektur, mit Bauingenieurwesen. Irgendwann wurde aber im Zuge von Sparmaßnahmen dann dieser Standort geschlossen und alles Richtung Lübeck verlagert. Und dann hat man aber festgestellt, dass gerade hier oben im Norden, also vor allem so ab Raum Kiel und auch dann eben an der Westküste, der Bedarf an Fachkräften aber nicht mehr gedeckt werden kann und wirklich große Not auch bei den Behörden herrschte, sodass der Bereich wieder komplett neu aufgebaut wurde.
Jetzt müssen wir das Thema Green Building einmal, glaube ich, noch gesamt erklären, weil wenn man im Internet recherchiert nach Green Building, dann kommen ganz viele Fotos, häufig vom Bosco Verticale, einem Gebäudekomplex in Mailand. Da denkt man, Green Building hat mit Fassadenbegrünung zu tun oder mit Dachbegrünung. Das ist aber nicht der Kern des Themas.
Nein, also der Grundgedanke beim Green Building ist einfach, dass wir uns nicht nur mit der reinen Planungs- und Bauphase von einem Gebäude befassen, sondern wirklich den kompletten Lebenszyklus analysieren. Also dass wir schon in der Planungsphase uns im Grunde auch Gedanken darüber machen, was passiert mit diesem Gebäude natürlich während der Nutzung, aber was passiert auch mit diesem Gebäude, wenn es irgendwann vielleicht seine Lebensdauer erreicht hat und wieder rückgebaut werden muss. Das heißt, wir sollten uns schon im Planungsstadium auch Gedanken darüber machen, was können wir mit Materialien anfangen, das heißt, wie verwenden wir Konstruktionen, dass sie auch rückbaufähig sind. Also wir gucken wirklich uns am Anfang schon das Ende an sozusagen.
Nun bilden Sie hier die Studierenden aus, die künftig die Antworten und Lösungen auf die Herausforderungen des Plan- und Bauens finden müssen oder diese Themen bewältigen müssen. Wie bereiten Sie die darauf vor? Wie müssen wir in Zukunft bauen und planen?
Also wir fangen gleich zu Beginn des Studiums schon mit Projektarbeiten an. Das heißt, die Studierenden werden wirklich so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Auch wenn die noch gar nicht viel Erfahrung haben, müssen die schon eine konkrete Projektaufgabe lösen. Und es ist häufig wirklich überraschend, wie gut das auch im ersten Semester schon umgesetzt wird. Und diese Projektarbeiten ziehen sich eigentlich dann durch das ganze Studium. Also wir versuchen wirklich viel an konkreten Beispielen zu arbeiten, damit man diese Theorie auch wirklich direkt in die Praxis umsetzen kann. Und das hängt natürlich dann am Ende des Studiums davon ab, in welche Schwerpunktrichtung man sich weiterentwickelt. Und da werden dann eben die entsprechenden Aufgaben auch ausgewählt.
Geben Sie uns mal einen Einblick, welche Herausforderungen werden von der jungen Generation als am drängendsten empfunden? Also wie stellt sich die neue Generation derjenigen, die bauen und planen werden, die Stadt der Zukunft, das Wohnen der Zukunft, das Bauen der Zukunft vor?
Also das Thema Klimawandel spielt natürlich bei vielen eine große Rolle und wir merken, dass dann aber häufig auch relativ schnell Ernüchterung einsetzt, weil viele nebenbei arbeiten bei Baufirmen, bei Behörden und dann eben so im täglichen Geschäft sehen, dass das Thema da selber eigentlich noch gar nicht angekommen ist. Und ansonsten sind natürlich auch die Studierenden sehr stark schon von dieser ganzen Thematik Wohnungsnot betroffen, also dass auch hier natürlich Mietwohnungen sehr teuer sind und knapp sind und dass dringend einfach Wohnraum geschaffen werden muss und das nicht in der Schnelligkeit passiert, wie es eigentlich notwendig wäre.
Das klingt aber so, als wäre vor allem der Realismus sozusagen positionsbestimmt und weniger, ja, sozusagen die Hoffnung, der Optimismus für die Zukunft.
Ja, das versuchen wir natürlich zu vermitteln, auch gerade eben mögliche Potenziale aufzuzeigen, die es eigentlich ja auch vielfältig gibt. Und da ermutigen wir natürlich auch alle, auch das, was sie dann hier in der Ausbildung lernen, möglichst auch direkt eben zu ihren Praxispartnern zu tragen, damit das direkt auch umgesetzt wird. Wir haben da auch tatsächlich schon sehr positive Rückmeldungen bekommen. Wir bieten ja hier auch ein industriebegleitetes Studium an und stehen da auch im Austausch mit den Projektbetreuern und da kommen dann bei regelmäßigen Treffen häufig mal Kommentare. Ja, der Herr sowieso hat mir jetzt aber wieder erzählt, was wir eigentlich alles falsch machen und das finde ich immer ganz schön, wenn dann solche Dinge auch direkt in die Praxis weitergetragen werden.
So, nun ist die Idee Green Building ja die Möglichkeit, vieles richtig zu machen bei der Planung und beim Bauen. Warum ist da die Lebenszyklusanalyse, sperriger Begriff, aber warum ist diese Lebenszyklusanalyse dabei so wichtig?
Wir merken ja immer mehr, dass auch Ressourcen irgendwo endlich sind. Und dass wir mit dem, was wir eigentlich verbaut haben, auch langfristiger planen müssen. Also wir haben ja eben nur begrenzt Material zur Verfügung. Und wenn wir halt Konstruktionen verwenden in unseren Gebäuden, die sich später nur schwer wieder trennen lassen oder auch schwer überhaupt nur in Einzelteile wieder zerlegen lassen, haben wir halt auch Schwierigkeiten, sowas überhaupt weiter zu verwenden beziehungsweise auch aufzubereiten, um andere Materialien daraus herzustellen. Und da müssen wir halt hinkommen eben, dass wir diesen Prozess wirklich etablieren, dass man versucht, diese Rohstoffe, die wir einfach in großen Mengen ja hier praktisch in der Stadt oder auf dem Land verbaut haben, auch langfristiger nutzen können, auch in einer gleichen Qualität langfristiger nutzen können.
Machen Sie mal ein Beispiel aus der Praxis. Wo gelingt sowas oder mit welcher Art von Baustoffen ist man da vielleicht schon besonders weit, was diese Kreislauffähigkeit angeht?
Ja, also Beispiel häufig zum Beispiel so Deckenplatten von Gebäuden, die ja in der Regel aus Stahlbeton hergestellt werden, wo wir dann eben die Stahlbewehrung im Beton verbaut haben. Und wenn so eine Stahlbetondecke abgebrochen wird, müsste man mühsam im Grunde die ganzen Stahlbauteile von der Decke wieder trennen. Und mittlerweile gibt es ganz spannende Konstruktionen, so Holzbetondecken zum Beispiel, wo man Holzbalkenlagen verwendet und dann mit relativ dünnen Betonkonstruktionen darauf die Decke dann ausführen kann und dann mit reinen Baustoffen arbeitet, also die man hinterher einfach wieder voneinander auch trennen kann und dann eben in ihren Einzelteilen auch weiterverwenden kann.
Also das Ziel müsste sein, dass wenn ich ein Gebäude abbreche oder zurückbaue, ich das Holz dann daraus verwenden kann und ich den Beton, der verbaut ist, auch sortenrein wieder trenne und wieder irgendwie recyclingfähig mache?
Ist jetzt nur ein Beispiel. Also das zieht sich natürlich weiter bis hin auch zu Stahlbauteilen, wo es dann auch ganz stark darum geht, wie verbinde ich Elemente miteinander? Also schweiße ich die, habe ich halt wirklich eine richtig feste, formschlüssige Verbindung oder nutze ich Schraubenverbindungen? Also eine Schraubenverbindung lässt sich auch viel einfacher wieder lösen, als wenn ich halt Materialien direkt verklebe, zum Beispiel.
Was sind noch so Innovationen vielleicht so der letzten 10 Jahre oder das, was jetzt vielleicht auch gerade im Teststadium ist, was in den kommenden 10 Jahren ausgerollt wird, um den Blick nach vorne zu machen, was auf dieses Thema Kreislauffähigkeit einzahlen könnte?
Also ich glaube, es geht gerade darum, dass wir überhaupt in der Planungsphase uns Gedanken darüber machen, wie verbinden wir Konstruktionen. Das ist ja auch gerade eben ein Grund, warum der Holzbau so in den Fokus rückt, weil gerade der Holzbau bietet halt viele Möglichkeiten, wirklich solche, ich sag mal, zerlegbaren Konstruktionen zu konstruieren, die man hinterher sehr gut wieder zurückbauen kann. Und das ist sicher einer der Gründe, warum der gerade auch stark in den Medien immer so in den Vordergrund rückt.
Also der Holzbau, ein Thema, wo sich ganz viel Hoffnungen damit verbinden, bei Ihnen also auch?
Unter anderem, ja. Also Holz wird nicht die alleinige Lösung sein. Es wird immer eine Kombination aus ganz vielen Elementen sein. Und auch der Beton wird langfristig, denke ich, nicht aus dem Bauwesen wegzudenken sein, auch wenn er sicher CO2-intensiv ist, aber auch eben viele Vorteile mit sich bringt. Und wir müssen sicher auch noch lernen, welche Baustoffe sich sinnvoll miteinander kombinieren lassen. Also dass wir halt von herkömmlichen Konstruktionen weggehen, wie eben dem klassischen Stahlbetonbau, und gucken, wie wir trotzdem die positiven Eigenschaften, die Materialien mitbringen, kombinieren, aber trotzdem eben Konstruktionen daraus entwickeln, die dann eben diese Rückbaufähigkeit mitbringen.
Bleiben wir nochmal bei dem klassischen Stahlbeton. Was müsste denn passieren, damit die heute planen und bauen, deutlich den Stahlbeton reduzieren und ja sozusagen kreislauffähigere Produkte verwenden oder Materialien verwenden? Ist das eine Frage von Überzeugung oder von allein von Kosten?
Sicher spielt auch der Faktor Kosten eine große Rolle dabei. Und ich glaube, wir müssen auch einfach diese neuen Bauweisen noch besser in die Breite bringen. Oder auch mutiger werden vielleicht bei neuen Konstruktionen. Wir haben natürlich immer das Problem, dass, glaube ich, Planer durchaus manchmal bereit wären, auch neue Wege zu gehen. Aber dann bei der Ausführung haben wir auch immer das Thema Gewährleistung. Und wenn jemand halt am Ende eben die Gewährleistung für irgendwas übernehmen muss, das heißt, er haftet dafür, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann steht er natürlich auch finanziell stark im Risiko. Und das führt häufig dazu, dass man doch lieber dann zu diesen etablierten Konstruktionen zurückgreift. Also weil man die kennt man, da weiß man, dass es funktioniert und man geht eben kein Risiko ein. Und wenn wir halt aber wirklich was verändern wollen, dann schaffen wir das nicht, wenn wir nicht auch mal was Neues ausprobieren und wenn wir nicht auch bereit sind, dieses Risiko an der einen oder anderen Stelle mal zu gehen. Wobei sich ja viele Dinge im Vorfeld auch durchaus untersuchen lassen und dieses Risiko in Grenzen gehalten werden kann.
Neue Bauweisen publik machen, bekannt machen, auch dafür werben. Wir wollen einen kleinen Beitrag dazu leisten. Was sind denn die neuen Bauweisen, die Architektin oder Bauende heute kennen müssen?
Ich glaube, so viel Neues ist es eigentlich gar nicht. Alles, was wir machen könnten oder viele Dinge davon kennen wir schon. Man hat sie nur so ein bisschen vergessen, gerade auch so alte klassische Verbindungen, wie sie früher so im Zimmerhandwerk verwendet wurden. Das sind ja Dinge, die heute auch wiederkommen und auch wieder verstärkt eingesetzt werden. Das heißt, ich glaube, das Wissen ist eigentlich da. Wir müssen uns nur trauen, auch wieder so ein bisschen neu das Bauen zu lernen, finde ich. Also, dass wir auch versuchen, diese alten Elemente, die es mal gab, erstmal wieder zu verstehen und dann auch zu gucken, was hat man da alles schon richtig gemacht und das übertragen auf das, was wir heute brauchen.
Mhm. Heißt das auch zurück zu Baustoffen, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind und die vielleicht jetzt eher Nischendasein haben, als ich sag mal Lehmbau zum Beispiel, wird bei Privathäusern im kleinen Maßstab verwendet, aber ist sozusagen bei großen Wohnanlagen oder bei größten Quartiersentwicklungen nun ja nicht das Material der ersten Wahl.
Ja, aber auch da merken wir, dass da die Nachfrage doch zunimmt. Also gerade, weil es ja auch ein regionaler Baustoff ist, vor allem hier oben im Norden. Und das Thema Lehmbau wird zunehmend interessanter und auch so Stoffe hier oben, zum Beispiel wie Seegras, werden dann auch nachgefragt. Also es gibt jetzt hier an der FH ein Startup-Unternehmen, was sich mit der Entwicklung von Seegrasdämmungen beschäftigt. Und da wird es sicher künftig noch ganz viele spannende weitere Entwicklungen geben. Also ich habe neulich gerade einen Bericht aus den USA gesehen, da fängt man jetzt an, Dämmstoffe aus alten Jeanshosen herzustellen. Und wir müssen einfach, glaube ich, offen sein für alle möglichen Materialien, die man bisher vielleicht noch gar nicht so im Fokus hatte für das Thema Bau.
Und was müsste passieren, vielleicht auch an regulatorischen Rahmenbedingungen, damit solche innovativen Ansätze, die einzahlen auf Green Building oder auf ein grünes ökologisches Bauen, damit sowas in die Breite kommt?
Ich glaube, wir müssen ähnlich wie beim Pfandsystem müssen wir auch bei der Herstellung von Baustoffen die Hersteller selber wieder ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen. Das heißt, wenn die am Ende gezwungen sind, das, was sie mal produziert und verkauft haben, auch wieder zurückzunehmen, dann werden die sich auch gut überlegen, was die so auf den Markt bringen. Weil wenn sie dann Baustoffe auf den Markt in großer Anzahl oder in großer Menge einfach verkauft haben, die halt beim Rückbau deutlich problematisch sind und hohe Kosten verursachen, dann werden die automatisch auch irgendwann weniger, weil dann die Hersteller das Interesse auch nicht mehr haben, wenn die Kosten übernehmen müssen für die Entsorgung oder die Wiederaufbereitung.
Also die Hersteller von Baustoffen oder von Bauteilen in die Pflicht nehmen. Das heißt, ein Hersteller von Wasserhähnen, von Fliesen, von Teppichböden, Bodenbelägen oder ähnliches müsste, wenn ich im Lebenszyklus denke, müsste irgendwo die Produkte wieder in seine Wertschöpfungskette einspeisen, wenn ein Gebäude zurückgebaut wird? Fragezeichen.
Das wäre so die Idealvorstellung. Oder wir müssten halt Lagerstätten schaffen, wo wir beim Rückbau eben dann die Materialien auch lagern können und auch eben das Ganze dokumentieren, also in einer Art Kataster dann zusammenführen, damit man als Planer auch die Möglichkeit hat zu gucken, was habe ich denn gerade überhaupt für Stoffe zur Verfügung? Das heißt, ich muss auch den Planungsprozess ein bisschen anpassen. Das heißt, ich plane nicht mehr einfach so auf dem weißen Blatt Papier, sondern ich gucke vielleicht erstmal, was habe ich gerade an Material zur Verfügung und was kann ich daraus bauen. Also es kann ja auch ein ganz spannender neuer Ansatz werden, so im Planungsprozess.
Ganz interessant, wir hatten hier in diesem Podcast Herrn Dr. Patrick Bergmann von Madaster mal zu Gast, der genau das gesagt hat. Im Grunde braucht man Rohstofflager und man muss das, was heute abgerissen wird, als Chance begreifen, was Neues zu schaffen.
Ja, genau. Und da gibt's ja auch schon so Versuchsobjekte, wo das ausprobiert wird. Und ja, auch da sind wir wieder beim Thema. Wir brauchen einfach wirklich mutige neue Planer, die einfach auch wirklich mal was ausprobieren. Und da sind wir natürlich hier gerade im Bereich der Universitäten und Fachhochschulen aufgerufen, auch gerade solche Themen zu unterstützen. Weil wenn wir nicht ausprobieren können, also wenn wir hier nicht ausprobieren können, wo dann? Also hier haben wir die Möglichkeiten, solche Dinge auch mal zu testen. Wir können gucken, ob die sich in der Praxis bewähren. Und das ist genau die Aufgabe, die wir uns hier auch stellen. Also dass wir eben die Studierenden ermutigen wollen, wirklich auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen.
Also Green Building meint einerseits Material im Kreislauf verwenden und auch das Thema CO2 natürlich. Sie haben mal gesagt, ich wundere mich manchmal, dass die Betrachtung der CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien nicht längst selbstverständlich ist, trotz des Bewusstseinswandels, den Friday for Future und andere bewirkt haben. Wäre die Zementindustrie ein Land, würde sie im Ranking der CO2 Verursacher gleich hinter den USA und China rangieren. Das ist erstaunlich.
Ja, das hängt natürlich nicht nur an Deutschland, sondern weltweit wird ja einfach unheimlich viel gebaut. Also muss man sich nur China, Indien, USA, also überall geht der Bauboom ja ohne Einschränkungen weiter und alle benötigen natürlich Zement für ihren Beton und es lässt sich nun mal nicht vermeiden, dass bei der Zementherstellung CO2 anfällt und das ist einfach ein wahnsinnig großer Anteil an dem gesamten CO2-Bedarf oder an der CO2-Emission, die wir weltweit haben. Es ist die Frage, wie wir da wirklich was erreichen können zukünftig. Also wie gesagt, Beton hat halt wahnsinnig viele Vorteile. Und es gibt hier in Deutschland durchaus Ansätze, auch bei der Zementproduktion halt grüner in Anführungszeichen zu werden, indem man halt versucht, auch das Ganze mit regenerativen Energien zu unterstützen. Ich glaube, das Ziel muss es wirklich sein, Beton so ein bisschen überlegter einzusetzen. Also, dass wir halt wirklich an den Stellen, wo er einfach wirklich sehr viele Vorteile mitbringt, dass wir ihn da natürlich auch weiter verwenden, aber nicht in der Menge vielleicht, wie wir es jetzt tun, wo wir halt häufig auch Konstruktionen verwenden, die man durch andere Stoffe ersetzen könnte.
Ich habe an irgendeiner Stelle gelesen, Sie forschen hier am Institut auch zu CO2-optimiertem Beton.
Das macht ein Kollege von mir, der untersucht Basaltbewehrung im Beton. Also da geht es halt darum, andere Stoffe für die Bewehrung auch zu entwickeln, weil der Vorteil von einer Basaltbewehrung liegt zum Beispiel darin, dass der ja nicht wie Stahl korrosionsanfällig ist. Und wir brauchen ja halt beim Stahl halt schon häufig hohe Betondeckungen, einfach um den Stahl vor Korrosion zu schützen. Und wenn man jetzt aber eine Bewehrung hat, die nicht korrosionsanfällig ist, kann man schlankere Bauteile bauen. Und dadurch haben wir ja auch schon wieder Einsparungen dann in der Menge an Beton, die wir verwenden. Also das ist auch ein Ansatz, wie wir halt versuchen, dann eben Bauteile zu optimieren.
Basaltbewehrung ist das eine. Auch Carbonfasern sind so ein Thema, die in der Diskussion sind und wo hier, glaube ich, auch dazu geforscht wird, ne?
Konkret Carbon hier noch nicht. Es geht aber in eine ähnliche Entwicklung dann wie beim Basalt. Also auch, dass man da versucht, eben diesen Korrosionsschutz so ein bisschen zu umgehen und dadurch eben auch schlanker zu bauen. Und ich weiß, glaube ich, an der Uni München wird halt daran geforscht, dass man mit Algen arbeitet, die CO2 umwandeln zu Carbon. Also das wäre natürlich so ein Kreislaufprozess, der sehr hilfreich wäre bei der ganzen Thematik, die wir gerade haben. Und da sind wir ja auch wieder bei diesem Thema, wie bringe ich halt Dinge zusammen? Also wie nutze ich im Grunde das CO2, was ich ja vermeiden möchte, um daraus neue Stoffe herzustellen? Mhm. Ist ja eigentlich ein sehr spannender Ansatz.
Muss man bei der Auswahl von innovativen Materialien viel mehr eigentlich auf die oder auch von Konstruktionsweisen viel mehr auf die Natur gucken, wie da Dinge konstruiert sind?
Kommt auch immer mal wieder das Thema, also dass wir uns an der Natur orientieren. Das geht ja bis hin zu Lüftungssystemen von Termitenbauten, also wie die halt praktisch ihre Strukturen bauen, damit sie gut funktionieren. Finde ich ein sehr spannendes Thema, ist jetzt bei uns auch noch nicht so ganz etabliert, aber vielleicht für die Zukunft auch noch mal eines, dem wir uns annehmen werden.
Green Building, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hebel dafür? Neben innovativen Baustoffen, was sind wirklich sozusagen die großen Hebel, die die Menschen der Bau- und Immobilienbranche bewegen könnten, damit wir insgesamt nachhaltiger bauen und planen?
Ich glaube, beim Neubaubereich wissen wir eigentlich, was wir tun müssen. Also das, was uns jetzt wirklich nur noch voranbringen kann, ist halt der Bestand, den wir haben. Und je länger wir diesen Bestand nutzen, desto grüner wird er eigentlich ja. Das heißt, das Material, was da drin steckt, das ist ja schon verbaut. Und ich meine, das ist ja auch keine neue Erkenntnis, dass wir halt Gebäude möglichst lange nutzen sollten. Und das ist eigentlich auch eines unserer Forschungsziele hier, wie wir wirklich Bestandsgebäude so zukunftsfähig machen, dass sie sehr, sehr lange nutzbar sind. Weil je länger wir sie nutzen, desto besser wird ihre CO2-Bilanz. Und wir müssen jetzt eben dafür sorgen, dass sie trotzdem heutigen Anforderungen an den Energieverbrauch und auch an die Nutzung eben gerecht werden und gleichzeitig auch Potenziale ausschöpfen, die häufig noch in solchen Gebäuden drin stecken, also wie Ausbaureserven im Dachbereich. Und da finden wir es halt besonders wichtig, dass wir halt von Anfang an auch alle Planungsbeteiligten möglichst frühzeitig zusammenbringen. Also beispielsweise die Architekten zusammen mit den Bauingenieurinnen und Ingenieuren, dass man gemeinsam eben solche Konzepte entwickelt. Weil gerade bei Bestandsgebäuden kann ich ja nicht einfach frei planen, sondern ich muss ja auch schon von vornherein mitbedenken, was die Statik eben noch hergibt, wenn ich zum Beispiel auf dem Dach noch irgendwas aufsatteln möchte. Und das ist jetzt auch ein Thema. Wir haben seit diesem Wintersemester auch den Studiengang Architektur neu hier bei uns und wollen halt auch versuchen, diese beiden Studiengänge von Anfang an ein bisschen mit zu verzahnen. Also, dass die Studierenden der Architektur und des Bauingenieurwesens gleich von Anfang an auch lernen, gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Da gibt's ja oft eben auch so Animositäten zwischen diesen beiden Fachdisziplinen und die wollen wir möglichst von Anfang an eben vermeiden, so dass man einfach gewohnt ist, dass jeder eben seine Expertise mitbringt und nur wenn man gemeinsam eben so ein Projekt angeht, am Ende auch wirklich eine gute Lösung dabei rauskommen kann.
Also Chancen im Bestand heben und Chancen in der Nachverdichtung heben, um den benötigten Wohnraum zu schaffen. Die Sanierung liegt Ihnen sehr am Herzen. Schließlich ist es ja so, dass über 90% der Gebäude in Deutschland aus der Zeit vor 2000 stammen, also noch gar nicht so die tollen Energiestandards verbaut haben. Ein Großteil stammt aus den 60ern und 70ern. Sie haben gesagt, bautechnisch eine Vollkatastrophe, sagten Sie in einem Interview. Wie geht man mit dieser Vollkatastrophe um?
Also die Gebäude sieht man ja hier in Kiel auch sehr häufig, gerade so diese Nachkriegsbauten, die ja verständlicherweise auch keine so hohe Bauqualität aufweisen. Also da ging es ja mehr darum, nach dem Krieg musste schnell Wohnraum geschaffen werden. Das hat man gemacht. Und da hat man sich aber in dem Zuge natürlich nicht groß Gedanken darüber gemacht, wie der Energiebedarf ist. Und wir haben aber ja die technischen Möglichkeiten, auch solche Gebäude jetzt wieder auf technische Standards zu bringen, die durchaus mit einem Neubau vergleichbar sind. Also die Möglichkeiten sind da und wir müssen jetzt eben nur die Rahmenbedingungen schaffen, dass das auch umgesetzt wird.
Ein Thema, das immer wieder diskutiert wird, ist das serielle Sanieren.
Auch ein sehr spannender Bereich. Auch da sind wir gerade dabei, in die Forschung so ein bisschen einzusteigen. Es wird ja viel über das Thema Wärmepumpe geredet. Aber wir merken halt auch, oder auch gerade ich, wenn ich so im Austausch bin mit manchen Gemeinden oder mit Eigentümern von Gebäuden, dass die Wärmepumpe sich ja nicht problemlos überall einsetzen lässt. Und wir haben auch gerade im städtischen Bereich bei alten Gebäuden, also gerade so bei alten Gründerzeithäusern, wo man die Fassaden erhalten möchte, hat man ja auch nicht immer die Möglichkeiten, Außendämmung anzubringen. Das heißt, wir fokussieren gerade einen Teil unserer Forschung auch auf den Bereich Innendämmung in Kombination mit Wandheizsystemen. Und da wäre es halt jetzt sehr schön, wenn man so Plug-and-Play-Elemente im Grunde entwickeln kann, die sich so ein Bewohner auch möglichst selber montieren kann. Also das ist so der Ansatz, der ja auch beim seriellen Sanieren so ein bisschen verfolgt wird, dass man einfach die Kosten senken kann, dass mit vorgefertigten Teilen gearbeitet werden kann, die keinen hohen Installationswand benötigen, um einfach dadurch auch wieder die Kosten zu senken, die für die Handwerker entstehen. Und Handwerker sind ja auch ohnehin knapp mittlerweile. Das heißt, je einfacher Leute eben auch selber vielleicht an ihren Gebäuden was umsetzen können, desto schneller wird es, glaube ich, auch angenommen und in die Breite getragen.
Also auch wenn ich nicht außen dämmen kann aus Denkmalschutzgründen, es gibt Möglichkeiten, energetisch an alten Gebäuden eine ganze Menge zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist sicher nicht ganz einfach und das, was ich halt auf jeden Fall immer jedem ans Herz legen möchte, ist, dass man wirklich dann lieber etwas mehr Geld in eine gute Planung investiert. damit so ein Konzept dann wirklich auch hinterher schadenfrei und problemlos wirklich funktioniert. Das ist auch, finde ich, ein bisschen Thema hier in diesem Land, dass man nicht immer bereit ist, für Planungsleistungen sehr viel Geld auszugeben. Also man fängt erstmal an und macht was und dann merkt man an irgendeiner Stelle, hätte ich das vielleicht vorher gewusst, hätte ich es anders gemacht oder hätte mir das jemand vorher gesagt, dann hätte ich es ja auch gleich richtig machen können. Und das müssen wir, glaube ich, auch lernen und akzeptieren, dass ich eine gute Planung, die halt auch mehrere Schritte im Voraus schon so Anschlüsse zum Beispiel bedenken kann, dass sich die immer rechnet am Ende, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment teuer erscheint. Aber es lohnt sich in der Regel, da wirklich auch mal zu investieren.
Der Leitgedanke des Green Buildings erstreckt sich ja auch auf soziale Aspekte, also auf das Wohlergehen der Menschen, die die Gebäude später bewohnen werden oder später nutzen werden, wenn wir jetzt an Neubau denken. Wie beeinflusst dieser Gedanke das Bauingenieurwesen?
Ich versuche das tatsächlich meinen Studierenden auch mitzugeben, wenn die so Sanierungskonzepte erarbeiten, dass man auch immer im Hinterkopf haben muss, dass so ein Gebäude dadurch im Wert gesteigert wird, was ja häufig eben auch dazu führt, dass das Klientel praktisch so ein bisschen wechselt in solchen Strukturen. Also das betrifft ja häufig ganze Siedlungen, die dann eben erneuert werden, energetisch verbessert werden und dann ja häufig aber auch in Summe aufgewertet werden, sodass vielfach dann eben Mieter aus ihren gewohnten Gebieten verdrängt werden. Und das ist jetzt so ein Punkt, also da kann man natürlich als Bauingenieur sensibilisiert sein, aber man hat wenig Einfluss am Ende, wie Eigentümer dann mit solchen Gebäuden umgehen. Also fairerweise wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Energieeinsparungen, die ja zu einer Kostenreduzierung führen, einfach auf die Miete umgelegt würden. Das heißt, der Mieter zahlt im Grunde das Gleiche, aber der Vermieter bekommt mehr und hat irgendwo dann ja auch einen Anreiz, wenn er praktisch die gesunkenen Energiekosten durch höhere Mietkosten, was ich aber kompensieren muss, irgendwie umlegen kann. Wenn das Ganze natürlich aber dazu führt, dass die Mieten dann in einem Maße steigen, dass die Leute, die derzeit da wohnen, sich das nicht mehr leisten können, dann ist das Ganze natürlich nicht mehr sozial verträglich. Aber das ist tatsächlich eine sehr komplexe Fragestellung. Wir haben die auch schon mal diskutiert hier. Ich hatte ja erzählt, wir haben ja hier auch den Fachbereich Soziale Arbeit. Und gerade diese sozialen Aspekte, die auch mit Wohnen zusammenhängen, die sind extrem sensibel, weil das Thema Wohnen ist halt doch sehr persönlich für die meisten Leute und viele fühlen sich ja gerade eben bei dieser Sanierungswelle auch so ein bisschen überrannt und benachteiligt, was auch eben durch die Umsetzung, wie sie häufig passiert, verständlich ist.
Bleiben wir nochmal beim Thema Neubau, wenn ich heute unter dem Aspekt von Green Building alles richtig machen will. Da hören uns jetzt Leute zu, die planen und bauen, die wollen alles richtig machen. Was müssten die machen? Vielleicht die drei wichtigsten Aspekte des Green Buildings.
Also wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, sollten Sie nicht neu bauen, sondern alt kaufen und sanieren. Finde ich tatsächlich viel nachhaltiger als neu zu bauen. Und ansonsten sind es im Grunde die Aspekte, die wir vorhin schon mal besprochen haben, dass man eben diesen gesamten Lebenszyklus mit betrachtet. Beim Neubauen ist es eigentlich nicht mehr so schwierig, alles richtig zu machen. Also wenn wir neu bauen, können wir die richtige Technik einbauen. Wir können CO2-neutral das Gebäude betreiben, wenn wir das alles vernünftig aufeinander abstimmen. Wir haben dann einen niedrigen Gebäudebetrieb, also wir haben niedrige Energieverbräuche im Betrieb. Und beim Neubau ist es eigentlich nicht so schwierig, alles richtig zu machen. Also ich sehe die Herausforderung eher darin, dass wir wirklich die alten Gebäude schätzen und auf den aktuellen Stand bringen.
Eine Diskussion, zumindest in Deutschland, es geht ja immer wieder um die Einfamilienhäuser, die in vielen Ortschaften das Bild prägen. Wir hatten hier das Gespräch mit Rainer Nagel, Vorsitzender der Bundesstiftung Baukultur, der gesagt hat, wenn es gelänge, auf die Einfamilienhäuser zu Zweifamilienhäusern zu machen, dort zusätzlichen Wohnraum unterzubringen, wären wohnraumpolitisch alle Probleme gelöst. Ist das auch was in die Richtung, wo Sie forschen?
Ich weiß nicht, ob man das Thema Einfamilienhaus in Deutschland so verbieten sollte. Also ich glaube, wir müssen auch weg davon, dass wir irgendwas immer verbieten. Und es gibt Regionen, wo definitiv auch viel Platz ist, wo auch Platz ist für ein Einfamilienhaus. Und bei neuen Gebäuden kann man sich ja darüber nachdenken, ob man die halt auch mal ein bisschen größer gestaltet. Aber ich, wie gesagt, also ich möchte eigentlich nicht dazu kommen, dass wir eben solche Dinge verbieten müssen. Ich finde es tatsächlich viel spannender, wenn wir halt auch mal versuchen, Gebäude nicht nur für sich alleinstehend zu betrachten, sondern so ein bisschen im Kontext. Also wo steht dieses Gebäude? Im städtischen Gebiet, irgendwo im ländlichen Raum. Und dann zu gucken, wie ist aber dieses ganze Gebiet halt irgendwie auch erschlossen. Das heißt, es geht so Richtung kommunale Wärmeplanung, was ja jetzt auch im Gespräch ist. Und wir müssen doch versuchen, dass wir vielleicht nicht jedes Haus auch ideal optimieren können, aber dass eine Siedlung oder ein Quartier in sich irgendwie funktioniert. Also dass wir halt gucken, dass wir Versorgungsmöglichkeiten haben, die eben so ein Quartier eben ideal versorgen mit Wärme, mit Energie. Und dann können wir uns auch leisten, vielleicht ein paar Häuser da drin stehen zu haben, die nicht ganz perfekt ausgeführt wurden. Und das geht dann eigentlich auch noch einen Schritt weiter. Das heißt, zu so einem Quartier gehört dann eben auch ein vernünftiges Mobilitätskonzept. Das heißt, bietet ein Quartier halt Möglichkeiten, dass ich meinen täglichen Bedarf da decken kann? Kann ich in diesem Quartier auch arbeiten oder muss ich dafür halt immer lange Wege zurücklegen? Dann sind wir wieder beim Thema E-Mobilität. Wie kann ich mein Auto auch besser nutzen, noch in so einer Quartiersplanung? So Stichwort bidirektionales Laden. Wenn ich halt viel regenerativen Strom erzeuge über PV-Anlagen, warum nutze ich nicht die E-Autos, die da stehen, um vielleicht auch Strom wieder für die Siedlung bereitzustellen? Das ist eigentlich das, finde ich, die größte Herausforderung, dass wir gar nicht mehr nur isoliert einfach so ein Gebäude betrachten, sondern dass wir eben den ganzen Raum drumherum auch mit betrachten müssen und eben das Ganze muss als Konzept funktionieren.
Also Quartiersentwicklung als Chance, wirklich ganzheitlich Funktionen und deren Mischung zu planen und zu realisieren.
Also das, finde ich, ist eigentlich die Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Und dann letztendlich, wenn wir es schaffen, Gebäude auch mit regenerativer Energie zu versorgen, mit welchen Systemen auch immer, dann können wir uns eben auch leisten, dass da vielleicht eben ein paar schlechtere Gebäude mal dabei sind, weil die vielleicht auch einfach erhaltenswert sind. Also da geht's ja auch um Baukultur. Und das ist eigentlich das Ziel, finde ich, wo wir hin müssen, dass wir versuchen eben, diese Quartierslösung wirklich voranzubringen. Und da, das, finde ich, sind einfach auch Beispiele, die Mut machen, dass es ja doch ein paar Regionen gibt, wo das gelingt. Und das versuche ich eben auch zu vermitteln, dass wenn alle an einem Strang ziehen, dass das halt auch wirklich funktionieren kann.
Machen wir diese Beispiele ein bisschen publik. Was sind Ihre vielleicht internationalen Best-Practice-Beispiele für gelungene Quartiersentwicklung, für Green-Building-Projekte, die nicht nur State-of-the-Art sind, sondern auch ein Stück weit vielleicht den Blick richten in die Zukunft?
Also man muss gar nicht so weit weggehen. Hier an der Nordseeküste gibt es ein kleines Dörfchen Bosbühl, was ziemlich fortschrittlich, finde ich, ist, was die Konzeptentwicklung angeht. Die betreiben eigene Windkraftanlagen und eine große Photovoltaikanlage und stücken damit ihre Wärmepumpe und erzeugen nebenbei noch Wasserstoff, mit dem betreiben sie dann ein eigenes Bussystem, das diesen Ort versorgt und haben ein eigenes kleines Wärmenetz entwickelt. Also wirklich sehr zusammenhängend geplant und ein sehr, sehr kleines Dorf, aber man war sich eben einig, alle Beteiligten ziehen mit und haben sich eingebracht und das funktioniert sehr erfolgreich. Dann gibt es in Brandenburg einen kleinen Ort, das ist Feldheim, ist auch ausgezeichnet als erstes energieautarkes Dorf. Und auch wenn man da mal ein bisschen recherchiert im Internet, findet man auch ganz spannende Kommentare, dass eben sowohl die Betreiber dieser Netze, aber auch die Bewohner und der Bürgermeister, alle wurden halt frühzeitig mit ins Boot geholt und haben dieses Projekt mitgetragen. Und dann kann das auch erfolgreich umgesetzt werden. Und das ist das, wovon wir, glaube ich, auch lernen müssen, dass wir alle Beteiligten einfach frühzeitig mit an den Tisch holen und versuchen, gemeinsam einen Konsens zu finden, wo man hin möchte. Und dann, glaube ich, hat man auch die Bereitschaft und Unterstützung, dass solche Projekte auch gelingen können.
Also solche Projekte haben mit einer gemeinsamen Vision irgendwie zu tun.
Ja, man merkt das ja auch in den Diskussionen jetzt, als es um das Heizungsgesetz ging, wenn von oben, also in Anführungszeichen von oben, so beschlossen wird, wir verbieten jetzt Gasheizung. Die Welle der Entrüstung war sehr groß und das funktioniert halt so nicht. Wenn man aber jetzt gemeinsam praktisch entwickelt hätte, wie können wir es schaffen, eben aus fossilen Heizungen auszusteigen und in welchem Zeitrahmen? Das kann man natürlich nicht mit jedem Einzelnen besprechen. Aber ich glaube, es fehlte einfach dieser gesellschaftliche Konsens, dass man das besser vermitteln musste, also als einfach nur zu verbieten. Und das ist auch wieder dieses Thema Verbotskultur. Ich glaube, wir müssen einfach offener werden und eher so eine Aufbruchsstimmung mal verbreiten, als immer nur versuchen, über Verbote sowas umzusetzen.
Was wünschen Sie sich für das Thema Green Building von der Immobilienwirtschaft?
Also im Grunde schon diese ganzen Faktoren, die wir jetzt ja auch angerissen haben, dass man die bei zukünftigen Planungen auf jeden Fall mit berücksichtigt, aber eben auch gerade das Thema Bestandsgebäude, hatte ich ja erwähnt. Und gerade von Wohnungsbaugesellschaften würde ich mir halt sehr wünschen, dass dieser soziale Aspekt auf jeden Fall mit berücksichtigt wird. Also dass man wirklich auch Wohnungen auf einem vernünftigen Standard anbieten kann, die aber auch bezahlbar sind.
Damit vielen Dank für das Gespräch, Frau Professor Dr. Frauke Gerda Rokam.
Ja, vielen Dank.
Tja, Nachhaltigkeit, das ist manchmal ein abstrakter Begriff. Beim Planen, Bauen und Bewirtschaften kann Nachhaltigkeit aber ganz konkret werden. Forschung und die sich weiterentwickelnde Praxis helfen, damit aus einem Building ein Green Building wird und das Bauen und Planen insgesamt anders läuft. Idealerweise betrachtet man den gesamten Lebenszyklus von Immobilien und dabei wohlgemerkt auch das Thema Kreislaufwirtschaft, damit Materialien nicht irgendwann zu Müll werden, sondern wieder als Materialien der gleichen Wertigkeit eingesetzt werden können. Viel zu tun, damit das der Normalfall wird und nicht die Ausnahme. Das Thema werden wir also in dieser Gesprächsreihe sicherlich wieder aufgreifen. Deshalb abonnieren Sie am besten unseren Podcast. Und zwei ganz konkrete Folgen, die zur heutigen Folge gut passen, sind Folge 26, Perspektiven für die Bauwende. Zu Gast Elisabeth Bröhrmann von Architects for Future Deutschland. Und Folge 19, ökologisch bauen, Gründächer und Fassadenbegrünung. Zu Gast Susanne Herford vom Bundesverband Gebäudegrün. Also wer zum heutigen Thema Green Building erstmal an Fassadenbegrünung und an Dachbegrünung dachte, der wird dann in Folge 15 auf jeden Fall fündig werden. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke für das Gespräch. Professor Dr. Gerda Rokam.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.